Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DMX-Podcast. Heute mit dem lieben Daniel Wingen. Hey Daniel, welcome to the show.
Hi, grüß dich Markus.
Wo bist du gerade?
Ich bin in München.
München, aber da ist das Wetter mittlerweile auch wieder besser geworden in Deutschland,
hab ich gehört. Ja, ne? Das Wetter ist gerade großartig. Also hier scheint die Sonne. Ich freue mich schon gleich, wow, auf auf meinen Roller zu schwingen, meinen Elektroroller zu schwingen, um ins Büro zu fahren.
Cool, hast du einen eigenen gekauft oder machst du das über Scoop?
Nee, ich habe mir tatsächlich einen eigenen gekauft, nachdem ich auch längere Zeit in Thailand war und da schön in Chiang Mai und auf Koh Phangan im Roller durch die Gegend gecruised bin, fand ich das so geil, dass ich mir gedacht habe, ich muss mir für die Stadt auch einen holen hier zu Hause. Und da die Stadt München ja interessanterweise Elektrofahrzeuge unterstützt, kriegt man 20% des Kaufpreises zurückerstattet, 25%. Ja. Also habe ich mir gleich einen Elektroroller geholt. Und ist natürlich auch ein bisschen angenehmer, so von den Abgasen her und so, wenn du an der Ampel stehst.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles eine coole Bewegung und wundert mich gerade, dass ich hätte fast gesagt, die Autoritäten, also der Staat oder die Länder, die Bundesländer doch jetzt auch mal Elektro supporten und sich nicht von den Zahlungen vorher beeinflussen lassen, die sie von Automobilherstellern bekommen.
Ja, das ist echt cool, muss man sagen. Also ich bin auch echt positiv überrascht gewesen. Und man sieht auch in München immer mehr Elektroroller durch die Gegend fahren und auch Elektroautos. Es ist zwar noch recht wenig, ne, aber es wird mehr. Also man merkt wirklich, dass es mehr wird. Das finde ich eine ziemlich coole Entwicklung.
Und es macht einfach so viel Bock, auf dem Roller zu fahren. Ne? Manchmal denke ich mir einfach Sachen aus abends, was wir noch brauchen, vielleicht neues Wasser oder so, mit dem Roller nochmal zum 7-Eleven zu fahren.
Absolut. Das ist schon ein geiles Gefühl. Ja. Auch wenn, ich meine, das muss man ja sagen, der Elektroroller fährt halt nur so 45 km/h, also nicht wie in Thailand mit so einem 120-Kubik-Roller. Aber es ist trotzdem ein geiles Feeling. Viel mehr brauchst du auch eigentlich in der Stadt.
Nee, wollte ich gerade sagen. Ich fahre, glaube ich, nie mehr als 40 oder so. Reicht voll aus. Voll aus. Und gibt dir immer so ein Feeling, so live zu sein. Ich mag es, wenn Wind um mich rum ist. Darum bin ich auch immer so gerne in Brasilien zum Kitesurfen. Wenn du da rauskommst, irgendwie 30 geil. Knoten im Gesicht, in den Haaren hast, da fühlt sich einfach lebendig.
Ja, das ist geil. Cool.
Ja, das ist richtig cool. Ja, ich habe dich auf den Podcast eingeladen, weil du ein absoluter Crack zum Thema Blockchain, Bitcoin, Ethereum etc. bist. Und freue mich total, dass du jetzt Zeit hast, um mir hier ein paar Fragen zu beantworten. Und hoffentlich auch die Hörer zu inspirieren zum ganzen Thema Blockchain, Cryptocurrencies und was da so abgeht. Was würdest du sagen, was ist gerade so der Status quo im Mai 2018 in der Kryptowelt, in der Blockchain-Welt?
Der Status quo, okay. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man sich diese Kryptowelt anschaut. Grundsätzlich würde ich sagen, der Status quo ist so im Großen und Ganzen betrachtet gerade so ein bisschen das leichte Aufwachen aus der lethargischen Phase in den letzten paar Monaten, wo der Preis oder wo die Kurse ja doch sich sehr stark korrigiert haben, was auch wirklich notwendig war meines Erachtens. Und jetzt so langsam, ich glaube, wir haben so Frühlingserwachen in der Branche. Das Spannende ist natürlich, dass in der Zwischenzeit sehr viel passiert ist, was die Technologie angeht. Also da war keine Pause, sondern da wurde halt viel weiter gearbeitet. Ich habe es viel, also im eigenen Umfeld, aber auch auf den ganzen Meetups, Technologie-Meetups, denen ich bin und auch natürlich irgendwie im Social Media, den ganzen Leuten, denen ich folge, da ist halt wahnsinnig viel passiert. Ne? Also da wurde quasi, glaube ich, so dieser Verschnaufer, dass halt Blockchain und Kryptowährung nicht ständig in den Medien ist, genutzt, um halt mal wirklich Vollgas zu geben und da weiter voranzukommen.
So hasseln.
Bist du noch da? Achso, okay.
Ja, ich bin noch da. Ich habe gesagt, die Zeit wurde wahrscheinlich mal, um mal ein bisschen zu hustlen, ne? Und sich nicht ablenken zu lassen, was von den Medien. Und es wurde ja doch sehr gehypt. Und gerade die Kurse waren, glaube ich, auch ein bisschen überhitzt. Und darum war die Korrigierung ja auf jeden Fall sehr vital und sehr gut, glaube ich, auch für das ganze
System. Genau.
Und gerade auch, dass dann relevante Player reingekommen sind, die dem Ganzen dann auch nochmal eine stärkere Foundation geben, ne? Dass das jetzt auch
Genau, das Spannende ist halt zu sehen, so jedes Mal, wenn halt so eine Korrekturphase kommt und sich halt alle wieder sammeln, dann danach erwächst halt, so das habe ich die letzten 3, 4 Jahre auch gut beobachten können, so danach erwächst halt so das ganze Ökosystem halt ein bisschen erwachsener aus dieser, sagen wir mal, Downtime heraus. Das ganze Auftreten, das ganze und auch die Menge an Leute, die involviert sind, die steigt auch jedes Mal interessanterweise. Ne? Ist ja nicht so, dass, also würde es ja vielleicht meinen, okay, der Preis geht jetzt in den Keller und irgendwie die Menge an Leuten und Entwicklern und Entrepreneuren, die sich damit beschäftigen, die sinkt. Nee, im Gegenteil, es werden halt immer mehr. Mhm. Das ist halt echt faszinierend zu beobachten.
Mhm, total. Man vergleicht das also ein bisschen mit diesem Netscape-Moment, ne? Dass jetzt immer mehr Apps auch geschaffen werden, die es den Menschen immer leichter machen, Zugang zu dieser Kryptowelt zu bekommen. Vorher war es da wirklich für so ein paar Freaks, die auf Meetups gewesen sind und sich damit beschäftigt haben, und so langsam kommt es dann auch immer mehr in der breiten Masse an, mit auch immer mehr, ja, seriösen Projekten, sag ich mal. Gerade auf Ethereum wird jetzt richtig viel gebaut und immer mehr Real-Life-Beispiele kommen dann auch so ans Licht.
Mhm, genau.
Ja, was vielleicht mal so für die Leute, was würdest du sagen, ist so der Hauptunterschied zwischen dem Bitcoin, was wahrscheinlich die meisten Menschen schon mal gehört haben, und der Währung Ethereum?
Okay, also der Hauptunterschied, also ich meine, der offensichtlichste Hauptunterschied ist natürlich so, dass Bitcoin relativ starr in seinen Möglichkeiten ist, die Bewegungen, die Interaktionen mit dem Bitcoin programmierbar zu machen. Dort kann man halt ein bisschen skripten, kann das für verschiedene Zwecke verwenden. Bei Ethereum haben wir halt eine Turing-Complete-Plattform, beziehungsweise eine Virtual Machine, über die du Turing-Complete-Programmcode einspielen kannst, was halt natürlich einfach mal ganz andere Möglichkeiten bietet. Das ist so, sagen wir mal, der offensichtlichste Unterschied. Wenn man jetzt so ein bisschen unter die Haube schaut, dann gibt es natürlich wahnsinnig, wahnsinnig viele technologische Unterschiede. Also grundsätzlich die bis auf den gleichen, noch gleichen Konsensusmechanismus, nämlich Proof of Work, haben die beiden Blockchains nichts miteinander zu tun. Ne? Unterscheiden sich halt im Design wirklich komplett. Und wenn man das so betrachtet, dann muss man sich halt auch überlegen, okay, was sind die verschiedenen Designelemente, die da drin sind, was sind die Vor- und Nachteile jeweils, und man muss sagen, also ich finde, Ethereum ist eine wahnsinnig schöne Ergänzung zu Bitcoin. Müssen natürlich immer noch abwarten, wird sich das durchsetzen, aber so wie sich da auch die Entwicklergemeinschaft entwickelt und weitergebracht wird und auch was da halt von der Ethereum Foundation für Forschung Richtung Skalierung betrieben wird, sehe ich da eigentlich kein Problem, dass sich da auch Ethereum nicht langfristig als, sagen wir mal, Nummer 2 neben Bitcoin durchsetzen wird. Vor allem halt für Anwendungen, die sehr komplexe Bewegungen von Geld und Werten benötigen. Oder natürlich einfach für Anwendungen, wo halt, wenn man das über, sagen wir mal, zentralisiertes Produkt bauen würde, wo halt dann wieder so Milliarden Unternehmen zentralisiert entstehen würden, und man würde halt entsprechend jetzt, oder man versucht halt jetzt entsprechend diese Marktplätze, diese Plattformen, anstatt halt als zentralisierte Unternehmen, in dem Fall halt als dezentralisierte Konstrukte auf Ethereum aufzusetzen, das dann nicht mehr einem Unternehmen gehört, sondern wo sich halt dann mehrere Unternehmen zusammentun oder wo halt die Gemeinschaft aller Beteiligten dieses Netzwerks, dieser Plattform oder dieses Marktplatzes halt auch gleichzeitig die Eigentümer sind über den Token zum Beispiel in dem Fall. Und solche Möglichkeiten gibt es natürlich bei Bitcoin nicht. Bei Bitcoin haben wir aber auch eine ganz andere Daseinsberechtigung. Bei Bitcoin ist halt so die Daseinsberechtigung, dass du halt einfach eine absolute Souveränität, was deine finanzielle Freiheit angeht, hast, mit einem Maximum an Dezentralität und einem Maximum an Sicherheit dadurch. Natürlich auch durch die geringe Komplexität ist natürlich die Sicherheit viel, viel höher bei Bitcoin als jetzt zum Beispiel bei Ethereum. Und natürlich auch, muss man sagen, der Netzwerkeffekt bei Bitcoin, der ist halt einfach schon viel, viel größer, ne? Und der wird auch, dieses dadurch Netzwerk auch viel schneller und weiter wächst. Mit Netzwerk meine ich nicht nur Nutzer, die darauf, die quasi dieses Protokoll adaptieren, indem sie sich Bitcoins kaufen, sondern damit meine ich vor allem halt auch Interfaces, ne, die es halt braucht, um mit diesem Protokoll zu interagieren, Wallet-Anbieter, Apps wie wir das zum Beispiel machen mit Blockkeeper oder natürlich auch Lightning ist natürlich auch eine wichtige Entwicklung, die da gerade stattfindet, um halt die Technologie aufs nächste Level zu heben und massentauglich zu machen.
Mhm. Siehst du den Bitcoin auch eher als Store of Value oder glaubst du, dass es irgendwann soweit sein wird, dass die Leute auch ihre Bitcoins ausgeben?
Also Bitcoin ist ein absoluter Store of Value und ich meine, es gibt ja jetzt Leute schon, die Bitcoins ausgeben. Also ich selbst gebe auch Bitcoins aus. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt bunkere und nie ausgebe. Aber es ist natürlich so, wenn du dich sehr intensiv mit Geld beschäftigst, so wie ich das in den letzten 10 Jahre sind jetzt, glaube ich, mittlerweile fast, seitdem ich mit dem Studium angefangen habe und mich sehr intensiv mit dem Thema Geld beschäftigt habe. Aber wenn du halt das gemacht hast und du halt so die Prozesse verstehst, wie Geld funktioniert, wie Geld in unserer Gesellschaft funktioniert, wie Geld in unserem allgemeinen Leben funktioniert und was gutes Geld ist und was weniger gutes Geld ist, dann überlegst du natürlich immer zuerst, naja, was für ein Geld gebe ich denn aus? Gebe ich das Geld aus, was halt irgendwie für mich wertvoller ist oder gebe ich das Geld aus, was für mich weniger wertvoll ist? Oder weniger bessere Eigenschaften hat. Und ich gebe natürlich immer lieber erst das Geld aus, was weniger gute Eigenschaften hat oder in meinen Augen halt das größere Risiko hat, dass es halt noch weniger wert ist. Und das ist für mich halt momentan ganz klar der Euro. Ne? Genau. Das ist halt für mich ganz klar der Euro oder der Dollar, also beziehungsweise in meinem Fall natürlich der Euro. Wenn ich Euro bekomme, dann gebe ich die als erstes aus, ja, oder ich konvertiere sie in Bitcoin, aber trotzdem gebe ich auch Bitcoin aus, wenn ich halt keine Euros mehr habe. Das passiert völlig von alleine. Man muss natürlich jetzt überlegen, wenn du sagst Store of Value, ja, Bitcoin ist ein absoluter Store of Value in meinen Augen. Auch in dem Zusammenhang übrigens großartiges Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist der Bitcoin Standard. Oder The Bitcoin Standard, was gerade rausgekommen ist. Ich weiß gerade, den Namen des Autors kriege ich immer nie so zusammen. Der ist aber demnächst auch in München, also für alle Zuhörer aus München, schaut mal ins Bitcoin Meetup München rein. Das nächste Meetup, ich glaube 23. oder 25. Mai ist es. Es ist früher noch, 22. Mai. Auf jeden Fall findet hier in München im Kraftwerk, im Carré-Kraftwerk findet dieses Jahr Meetup mit dem Autor statt. Und das Buch beschreibt halt eigentlich ziemlich gut die Unterschiede oder beschreibt sehr gut erstmal, was Geld ist, was die Unterschiede der verschiedenen Geldarten sind und was eigentlich ein gutes sogenanntes Sound Money ausmacht, ne? Also quasi stabiles Geld. Und kommt dann natürlich in dem Zuge dann auch auf den Bitcoin und beschreibt sehr genau, warum Bitcoin diese Eigenschaften eigentlich sehr gut trifft. Das ist überhaupt nicht technologisch, das Buch, das ist das Schöne dabei, deswegen ist es wirklich für jeden geeignet und was er da drin schreibt, würde ich halt vollkommen unterschreiben, auch mit dem, was ich in den letzten 10 Jahren gelernt habe und auch in meinem Studium mitbekommen habe über die Professoren, VWL-Professoren, stimmt absolut in meinen Augen und Store of Value ist der, wie soll man sagen, eigentlich so das Core-Feature von Bitcoin aktuell. So, wenn man jetzt dann überlegt, okay, Store of Value, wenn du ein Store of Value hast, dann entsteht dadurch natürlich ein wertvolles Geld und dann kannst du natürlich sagen, okay, dieses wertvolle Geld, das möchten andere haben, also kann ich das nutzen, um es entweder zu verkaufen gegen Euro oder ich kann es nutzen, um damit halt direkt Dienstleistungen, Produkte, Leistungen, was auch immer, in welcher Form zu erwerben. Und da haben wir natürlich ein Problem aktuell, weil eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain ist teuer, aus gutem Grund und ich meine aus gutem Grund deshalb, weil wir hier
ja so teuer wie noch Anfang des Jahres, ne?
Ja, es war natürlich schon mal teurer Ende letzten Jahres, klar. Die Menge an Transaktionen, die dort durchgegangen sind, vor allem die halt von Coinbase und anderen Anbietern dort durchgespeist wurden, die alle noch nicht so effektive Technologien implementiert hatten, wie CoinJoins oder zum Beispiel auch Segwit. Die haben natürlich die Blockchain ziemlich verstopft mit ihren Transaktionen, auch teilweise so Nano-Mikro-Transaktionen. Das war echt ein bisschen schwierig oder war echt schon traurig zu sehen. Genau, aber nichtsdestotrotz, ich meine, selbst jetzt werden wir wieder in dieses Problem reinlaufen, dass halt die Blockchain halt voll wird mit Transaktionen. Momentan ist es relativ günstig, es wird wieder teurer werden, je mehr Leute es nutzen. Und es ist halt einfach nicht dafür gedacht, halt so tägliche Ausgaben zu durchzuführen, für zum Beispiel den Kauf von einem Kaffee, ja. Also ich meine, gut, wofür brauchst du das auch, dass du eine 3-Euro-Transaktion in eine unveränderbare, global abgesicherte, auf 130.000 Rechnern verteilte Blockchain abspeichern musst, die mit täglich Multimillionen Dollar an Stromkosten abgesichert wird? Wofür musst du da eine 3-Euro-Transaktion reinspeichern, ne? Also ich meine, das ist nicht unbedingt notwendig und ich glaube, da kommen jetzt halt die Second Layer, also meines Erachtens kommen da die Second Layer Applikationen vor allem halt ganz vorne mit dabei, Lightning als eines der spannendsten Projekte in dem Bereich, die dafür sorgen, dass wir halt diesen Store of Value dann halt auch zu einem Medium of Exchange weiter transferieren können, um halt den Wert dann auch entsprechend mit anderen auszutauschen, beziehungsweise gegen Leistungen und Produkte halt austauschen zu können. Und zwar auf eine schnellere, direkte und kostengünstige Art und Weise.
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass in dem White Paper von dem Ursprungsgedanken des Bitcoins die Blockgröße begrenzt gewesen ist, richtig?
Nee, die Blockgröße war eigentlich im Ursprungs-White Paper war die Blockgröße nie begrenzt. Das wurde dann später von Satoshi Nakamoto hinzugefügt, nachdem festgestellt wurde, dass halt, beziehungsweise nachdem es dort mehrere Iterationen gab und sich mit dem Thema Spamming beschäftigt wurde, wurde überlegt, okay, du musst halt irgendwie gucken, dass du die Blockgröße begrenzt, weil wenn die Blöcke halt unendlich groß sind, dann haben halt irgendwann Menschen wie du und ich Probleme, unsere eigene Node betreiben zu können. Und okay. Da kommen wir natürlich dann wiederum, da kommen wir dann halt zu so einer Grundsatzfrage, die halt immer so zwischen dieser Bitcoin und Bitcoin Cash Community hin und her geht, so muss wirklich jeder seinen eigenen Node betreiben. Ne? Und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu und ich sage ja. Und interessanterweise der Direktor der Deutschen Bundesbank, mit dem ich mal auf der Bühne saß, sagt auch ja, obwohl er eigentlich gegen Bitcoin ist, weil er hat eine interessante Aussage gesagt. Er meinte halt so, okay, also um halt irgendwie zumindest das Argument von Kryptowährungen halt zu unterstützen hier an der Stelle, obwohl er vorher wirklich alles gegen Bitcoin gesagt hatte, meinte er so, okay, ich verstehe ja, dass ihr quasi ohne einen Mittelsmann ein System aufbauen wollt, was ohne einen Mittelsmann funktioniert, ohne eine zentrale Kontrolle, aber dann bitte sollte doch auch jeder, der mit diesem System interagiert, seine eigene Node betreiben. Und da hat der gute Mann halt meines Erachtens absolut recht. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund, eine Node zu betreiben, ist der, dass du volle Kontrolle darüber hast, was du wirklich besitzt und welche Transaktionen du ins Netz einspeist. Das heißt, du musst nicht auf einen Drittanbieter vertrauen, der dir sagt, wie viel auf deiner Wallet drauf ist und der deine Transaktionen halt ins Netz einspeist. Das heißt, du bist direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden über den Node und dort gibt es wirklich keinen Mittelsmann mehr dazwischen. Okay, jetzt gibt es halt die Argumentation, SVP-Nodes könnte man halt entsprechend einsetzen. Ja, SVP-Nodes sind eine schöne Sache, aber auch da ist man direkt indirekt mit dem Netzwerk verbunden, indem sich halt ein SVP-Node mit mehreren Full-Nodes verbindet. Aber der große wichtige Vorteil ist doch, ne? Also die Frage ist doch immer, was macht eigentlich den Bitcoin so wertvoll? Und das, was den Bitcoin so wertvoll macht, ist im Endeffekt die Regeln, die Konsensusregeln, die der Bitcoin hervorbringt oder die das Bitcoin-Netzwerk steuern, die sagen, was der Bitcoin ausmacht. Und das, was wir wollen, ist, dass diese Konsensusregeln nicht verändert werden oder nur dann verändert werden, wenn es halt einen guten Grund hat. Und das sollte jeder mitbestimmen können. Und du kannst es nur mitbestimmen, indem du dein eigenes Node betreibst. Weil nur wenn du deine eigene Node betreibst, dann kannst du halt selbst kontrollieren, dass die Konsensusregeln eingehalten werden. Und je mehr Leute eine eigene Node betreiben, desto mehr Leute kontrollieren natürlich, dass der Konsensus eingehalten wird und desto schwieriger wird es auch, den Konsensus zu verändern. Und damit können natürlich dann auch so Änderungen wie von 21 auf 28 Millionen oder sonstige Konsensuseinstellungen halt nicht vorgenommen werden. Und du schaffst halt, also je mehr Leute Node betreiben, desto sicherer wird das ganze Netzwerk.
Cool, lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen und die Leute vielleicht nochmal wieder abholen. Sollten sie dich verloren haben, weil wir doch jetzt sehr tief gegangen sind.
Ja, genau, also unterbrich mich da bitte, wenn... Klar, unterbrich mich bitte, wenn es da ein bisschen zu tief geht. Ich vergesse manchmal, dass wir, oder beziehungsweise, wenn ich mich mit den meisten Leuten, momentan, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann sind das natürlich meistens Developer oder Leute, die halt sehr tief in dem Thema drinstecken. Deswegen, Entschuldigung und bitte unterbrich mich da.
Ja, lass uns nochmal zurück zu dem Buch, was du empfohlen hast, Bitcoin Standard, und du hast ja jetzt auch lange und ausgiebig erklärt, warum du das so interessant findest und warum das Sinn macht, was darin erzählt wird und was genau, vielleicht gehst du nochmal auf die drei Kernelemente ein, was genau dann die Kryptowährung Bitcoin unterscheidet vom Fiat Money und ja, warum es dann zu einem Store of Value wird dadurch.
Naja gut, also ich meine, das erste Spannende ist natürlich die Geldmenge, ne? Also damit geht ja im Endeffekt alles los. Also wenn wir uns halt Fiat-Geld anschauen, was durch Zentralbanken, durch Staaten quasi herausgegeben wird und als Zahlungsmittel enforced wird, also durchgesetzt wird in der Gesellschaft, dann haben wir quasi, wie soll man sagen, also wir haben an der Stelle eigentlich keine freie Wahl. Das ist erstmal der wichtige Part, den wir verstehen müssen. Wir haben eigentlich keine freie Wahl für die Währung. Wir sind quasi, also wenn ich mir jetzt Deutschland anschaue, dann sagt der Gesetzgeber, wenn ich halt eine Dienstleistung in Deutschland anbiete, dann muss ich quasi das gesetzliche Zahlungsmittel als Gegenleistung akzeptieren. Und damit zwingt er uns alle quasi dazu, den Euro zu verwenden. Wenn wir uns den Euro jetzt mal näher anschauen, wie funktioniert der Euro? Ganz grob zusammengefasst, also wirklich ganz, ganz grob zusammengefasst. Aber im Endeffekt, die Zentralbank die Zentralbank erhält über welche Mechanismen noch immer, also es geht ein bisschen komplexer natürlich, Staatsanleihen. Diese Staatsanleihen, die werden quasi genutzt, um quasi neu geschaffene Euros zu backen, also quasi denen einen Wert zu geben, indem man sagt, okay, die Euros entstehen nicht aus dem Nichts, sondern die entstehen dadurch, dass sie halt durch den Staat gedeckt sind, sozusagen. So, im Prinzip ist es natürlich völliger Bullshit, weil wer ist denn der Staat sind wir, das heißt, wir beleihen uns im Endeffekt selbst, um irgendwie ein Objekt zu schaffen, was wir dann nutzen, um wo wir dann dran glauben, dass es einen Wert hat, um es dann halt zu nutzen, um uns gegenseitig zu zahlen oder Werte auszutauschen.
Zumal es ja auch große Privatinvestoren und Hedgefonds gibt, die mittlerweile im Besitz von Staatsanleihen sind von den verschiedensten Ländern, ne?
Ja, das, ich meine, klar, du kannst auch Staatsanleihen dir erwerben, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass nur die Zentralbank das macht.
Gerade wenn irgendwo eine Krise ist, wie damals in Island oder Griechenland oder so, sind dann die großen Hedgefonds die ersten, die sich Staatsanleihen günstig unter die Nägel reißen.
Genau. Aber das Spannende ist jetzt halt, dass die Zentralbank nicht die einzige Stelle ist, die Geld schaffen kann aus dem Nichts. Sondern unser Geld, unser Fiat-Geld, unser Euro funktioniert ja so, dass wenn du zur Bank gehst und dort sagst, ich hätte gerne einen Kredit, um zum Beispiel ein Haus zu bauen, dann werden quasi, oder was passiert ist im Endeffekt, dass die Bank einfach auf den Knopf drückt und den Kontostand bei dir auf dem Konto um den Betrag erhöht, den du ganz gerne beleihen oder den du gerne leihen möchtest. So, ich meine, da stecken natürlich noch schon ein paar weitere Mechanismen dahinter. Also zum Beispiel gibt es halt unter Basel, ich glaube Basel III sind wir mittlerweile, gibt es halt eine Regelung, ganz grob gesagt, die Bank daran hindert, einfach Geld so aus dem Nichts zu drücken, sondern sie muss quasi eine Reserve zurückhalten. Das nennt man dann auch Fractional Reserve Banking. Ja, also wir sind quasi ein Fractional Reserve Banking System. Das bedeutet im Endeffekt, sagen wir mal einfachheitshalber, die Bank muss quasi für das Geld, was sie dir leiht, muss sie in Wirklichkeit 10% nur besitzen. Und besitzen halt...
Manchmal kann der Mindestreservesatz ja sogar bis auf 1% runtergehen, ne? Das ist richtig krank. Das heißt, sie können, wenn sie 1 Euro besitzen oder sagen wir mal 1 Million Euro besitzen, 99 Millionen Euro aus dem Nichts erschaffen.
Richtig, ja, in Europa nicht, soweit ich weiß. Das wäre mir neu. Okay, dann habe ich diese Informationen zumindest nicht. Aber ich meine, ich glaube, der Fractional Reserve, also unter Basel III liegen wir, glaube ich, bei 3,5% oder 4%. Ich kann es ja jetzt gerade auch nicht auswendig sagen. Aber im Endeffekt, dieses Geld wird theoretisch aus dem Nichts geschaffen. Das Geld wird natürlich auch wieder vernichtet, wenn der Kredit zurückgezahlt wird. Aber wenn man sich das überlegt, im Endeffekt, wir haben ein System von Schuldgeld. Ja, also Geld wird im Prinzip in unserem System, was wir hier aktuell haben, nur dann geschaffen, wenn jemand einen Kredit aufnimmt und wird dann quasi wieder vernichtet, wenn jemand einen Kredit zurückzahlt. So, jetzt wenn man sich aber jetzt noch überlegt, okay, aber wenn jemand einen Kredit aufnimmt, dann muss er auch Zinsen zahlen. So, was passiert mit diesen Zinsen? Jetzt kann man sagen, okay, es gibt auch Kreditausfälle. Kreditausfälle werden halt mit Hilfe dieser Zinsen dann entsprechend wieder ausgeglichen, sodass wir eine Gesamtgeldmenge haben, die immer noch so plus minus null ist und sich dem Markt anpasst und dem Bedarf anpasst. Schwierigkeit ist natürlich jetzt, dass sich halt da auch noch die Zentralbank einmischt Und die Zentralbank mischt sich in der Form ein, dass sie halt für die Ausgabe ihres Geldes einen sogenannten einen Leitzins vorgibt. Und an diesem Leitzins orientieren sich natürlich dann auch entsprechend die Geschäftsbanken, wenn sie Kredite ausgeben, weil die müssen natürlich auch die Zentralbank zum Leitzins entsprechend beleihen und sich dort ihr Geld, ihre Reserve sozusagen leihen. So, das ist der eine Aspekt. Und wenn man sich das dann anschaut, okay, wir haben halt eigentlich eine flexible Geldmenge, die hoch und runter gefahren werden kann auf Basis der Marktanforderungen, dann wird aber halt quasi dieses Hoch- und Runterfahren von der Geldmenge halt zusätzlich noch durch eine zentrale Instanz beeinflusst, die sagt, okay, wir trauen dem Markt nicht, dass er sich selbst regulieren kann, wir müssen den Markt mitregulieren. Und dadurch entsteht natürlich eine starke Beeinflussung dieses Marktes, was, wie man jetzt auch in den letzten 100 Jahren mehrmals gesehen hat, zu gewissen Problemen führen kann. So, aber das Spiel.
Das größte Problem ist ja, wenn die Geldmenge steigt, entwertet das ja quasi den Wert des Geldes, ne? Und das ist die sogenannte Inflation. Das heißt, je mehr Geld aus dem Nichts erschaffen wird, umso härter und länger müssen die Leute arbeiten, um bei gleichem Gehalt oder gleichem Geld den gleichen Wert zu bekommen.
Genau. Das ist aber in unserer Gesellschaft tatsächlich gewünscht. Ja, ob das gut ist oder nicht gut ist, ist eine andere Frage. Unsere Systeme sind so aufgebaut, dass das gewünscht ist, dass eine Inflation stattfindet. Also quasi, oder beziehungsweise durch eine inflationäre Geldmenge, der Wert des einzelnen Geldes sinkt, weil je mehr Geld im Umlauf ist, desto mehr sinkt natürlich auch der Wert des einzelnen Geldstücks. Aber also die Frage ist natürlich, warum ist das gewünscht? Das ist gewünscht, damit halt Geld nicht gehortet wird, sondern ausgegeben wird. Ne? Weil wenn du es halt rumliegen lässt, dann verfällt es im Wert, deshalb fängst du an, es zu investieren. Und wenn du investierst, dann schaffst du damit Arbeitsplätze oder bringst damit die Wirtschaft zum Florieren sozusagen. Das ist so dieser Grundgedanke dabei, was halt, wo ich nicht ganz mit übereinstimme, aber da gibt's halt wirklich unterschiedliche wissenschaftliche Analysen dazu, ob das Sinn macht oder nicht. Ich bin da eher so weniger der Keynesianer, weil ich würde sagen, ich bin da eher ein Vertreter der österreichischen Schule und bin ein Fan von Sound Money, weil das Ding ist halt, was passiert eigentlich, wenn du Geld hast, was du raushauen musst? Ja, weil es halt sonst nichts wert ist. Du fängst halt an zu konsumieren, und zwar Bullshit zu konsumieren. Und damit, und das ist meine Meinung und die Meinung vieler, machen wir unseren Planeten kaputt, weil wir halt einfach Geld für so viel Bullshit raushauen, den keiner braucht, ja, und einen Müll verursachen hier auf dieser Welt, die uns halt, was uns keinen weiterbringt, was uns überhaupt nicht weiterbringt hier im Leben. Das heißt, ich sehe diesen ganzen Keynesianismus, halte ich für sehr kritisch. Ich bin eher ein Freund davon, dass man halt sagt, okay, wir schaffen ein stabiles Geld, und dieses stabile Geld, das wird von den Leuten nur dann ausgegeben, wenn sie es wirklich für sinnvoll erachten, weil wenn sie es halten würden, dann verliert es nicht im Wert, sondern steigt sogar vielleicht noch im Wert. Das heißt, sie überlegen sich sehr genau, wofür sie ihr Geld ausgeben. So, jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, okay, wenn man das so macht, dann haben wir natürlich ein Problem in der Wirtschaft, weil eventuell die Wirtschaft zum Stocken kommt, weil nicht mehr genug Geld im Umlauf ist, weil halt nicht genug Leute beauftragt werden, halt gewisse Aufgaben zu erledigen. Und da haben wir natürlich ein Problem, aber dieses Problem kommt daher, weil wir eine sehr alte, sehr, sehr keynesianische Denkweise hier haben, die uns halt in Uni und Schule schon eingeprägt wird. Und da muss man natürlich grundsätzlich umdenken. Und zwar dieses grundsätzliche Umdenken in die Richtung, dass man sagt, hey, okay, die Wertschöpfung heutzutage passiert aber gar nicht mehr durch die menschliche Arbeit, sondern die Wertschöpfung heutzutage passiert hauptsächlich durch Automatisierung. Und wenn du dir dann überlegst, so, hey, das kann ja irgendwas nicht sein. Wir sind halt irgendwie um 90%, oder wir haben unsere Produktivität um ein Tausendfaches erhöht in den letzten 10 Jahren. Und trotzdem arbeiten die meisten immer noch 5 Tage die Woche. Ja, und das 8 Stunden am Tag. So, suche den Fehler. Wie kann es sein, dass wir unsere Produktivität erhöht haben und trotzdem halt noch so viel arbeiten? Weil, sag mal, der Großteil so viel arbeitet. Und da ist halt so, da kann man jetzt, wenn man sich das mal ein bisschen näher anschaut, dann merkt man, oder dann entsteht dieses Bild, dass im Endeffekt das Geld, so wie es aktuell da ist, eigentlich eine Art, wie soll man sagen, Sklaventreibergeld ist, weil dieser ganze Mechanismus so aufgebaut ist, dass es halt gewisse Trigger auslöst, die dafür sorgt, dass wir alle halt in so eine Art Hamsterrad reingeraten. Was ja auch viele vor allem in der Digitalnomaden-Community spüren und aus diesem Hamsterrad raus wollen. Ja, wir spüren alle, ey, irgendwie sind wir in so einem Hamsterrad drin, wir wissen aber gar nicht genau warum, und wir erkennen das auch gar nicht so wirklich, und wir wollen da irgendwie ausbrechen. Wir wissen aber auch nicht genau so wie, und das Digitalnomaden-Movement getroffen wird, ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um dem so zu entfliehen und das Ganze mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. So, aber jetzt zurück zum Geld. So, das ist der eine Aspekt. Das heißt, du hast halt natürlich eine deflationäre, inflationäre.
Und vielleicht noch ein Aspekt. Ein Aspekt, um den Zirkel zu closen, den du gerade gesagt hast, mit warum erhöht sich immer weiter die Produktivität, aber die Wertschöpfung steigt nicht, könnte ja wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass es keine echte Wertschöpfung ist, wenn man immer mehr Konsum kreiert und dafür dann quasi sein Geld aufbaut.
Das ist ein guter Punkt, ja, absolut. Da ist definitiv was dran. Genau, und wenn man sich das anschaut, wir haben halt mit dem Euro-System zwei Probleme oder beziehungsweise mit dem Fiat-System zwei Probleme. Wir haben halt eine inflationäre Geldmenge, die dafür sorgt, dass halt der, oder es auch gewollt dafür sorgt, dass der Euro im Wert abnimmt, dauerhaft, und nicht im Wert steigt. Also ich meine, es gibt ja diese schöne Grafik, zum Beispiel beim US-Dollar, dass der US-Dollar im Laufe der letzten, 70 oder 80 Jahre 97% an Wert verloren hat. Das ist halt schon krass, ne? Und das ist ja auch, und das Spannende ist auch noch, dass dabei gesagt wird, das ist gewollt, ja? Das ist gewollt. Wenn man sich das mal überlegt, das ist eigentlich völlig hirnrissig, dass man ein Geldmechanismus oder beziehungsweise ein Geld hat, was im Wert sinkt. Jetzt muss man sich überlegen, okay, was sind denn die Alternativen? Okay, du hast halt Gold, ja. Gold ist ein sehr stabiler Store of Value. Du hast natürlich noch Aktien. Aktien sind auch ein sehr schöner Store of Value, hängen aber natürlich von der Leistung des Unternehmens ab. Ist ein gewisses Risiko dabei, aber Gold ist immer noch ein sehr guter Store of Value. Gold ist natürlich das Problem, du kommst nicht so einfach an Gold ran. Du kannst Gold auch gar nicht so einfach kaufen. Ja? Du kannst vielleicht Zertifikate von Gold kaufen. Jetzt hast du wieder das Problem bei Zertifikaten. Vertraust du auf Dritte, weil du hast das Gold nicht selbst in der Hand. Sondern du hast quasi nur einen Gutschein dafür, dass du irgendwo hingehen kannst, theoretisch, und dein Gold einlösen kannst. So, jetzt haben wir aber, es gibt so Hochrechnungen, dass ungefähr 20 Mal so viele Zertifikate über Gold im Umlauf sind, wie es Gold eigentlich nur in den Safes der Custodians, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist. Genau, es gibt so Spezialbanken, die genau dieses.
Krass, also ähnlich wie bei der.
Genau, richtig. Also du hast im Prinzip, hast du bei den Zertifikaten ein Problem. Deswegen kauft auch kaum noch jemand heute Zertifikate. Und wenn man sieht, der Goldpreis ist jetzt nicht irgendwie exponentiell am Steigen, was er eigentlich müsste, wenn man sich überlegt, wie unser Finanzsystem funktioniert, sondern du hast halt beim Goldpreis halt eine relativ starke Schwankung und bleibt halt relativ ausgeglichen auch, sinkt sogar auch teilweise jetzt aktuell wieder. Stellt sich die Frage, warum eigentlich? Ja, das kann ja nicht sein, wenn du dir überlegst, welche Eigenschaften Gold eigentlich hat und im Vergleich und wie viel besser Gold im Vergleich zu Fiat, zu Euro und Dollar ist. Und das liegt halt einfach daran, dass halt immer mehr Menschen verstehen, Goldzertifikate zu kaufen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn, weil einfach die Deckung nicht gegeben ist. So, und dadurch, dass der Goldpreis natürlich an den Zertifikaten festgemacht wird, hast du eigentlich eine ziemliche Verzerrung des Marktes hier an der Stelle. Und das bringt mich natürlich dann zum Bitcoin, weil im Bitcoin haben wir eine ähnliche Situation wie beim Gold. Wir haben halt eine relativ begrenzte Menge. Neue Bitcoins zu schaffen ist sehr teuer und aufwendig, wie halt Gold auch zu schürfen. Da entsteht halt auch so ein Preisequilibrium. Also ich meine, Gold zu schürfen ist dann quasi fast genauso teuer, wie wenn du das Gold geschürft hast, dann nachher auch entsprechend zu verkaufen, natürlich mit einem gewissen Profit. Aber genauso machen die Miner beim Bitcoin das natürlich auch. Und dadurch wird nicht nur dem Gold einen Wert gegeben beim Goldschürfen, sondern auch dem Bitcoin einen Wert gegeben beim Bitcoin-Schürfen. Und dadurch entsteht das natürlich eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, die hier, wenn man sich das mal im Detail anschaut, die wird auch in dem Buch sehr gut beschrieben, ist eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, die hier entsteht, was den Wert des Bitcoins ausmacht. Aber im Großen und Ganzen kann man hier sagen, wenn man halt so diese Geldmengenvergleich aufstellt, du hast halt bei Fiat-Geld, bei Euro-Dollar hast du halt entsprechend diese sich ständig erweiternde Geldmenge und den dauerhaft sinkenden Wert des Geldes. Und im Gegenzug hast du auf der anderen Seite halt sowas wie Bitcoin, das dem Gold nachempfunden ist, was halt in der Menge her relativ stabil ist. Man muss natürlich sagen, es ist auch inflationär, ne? Die Menge an Bitcoins, die im Umlauf ist, steigt ja ständig weiter durch das Mining, durch die neuen Bitcoins, die geschöpft werden. Aber es gibt halt quasi eine Endmenge, die überhaupt jemals erreicht werden kann im Jahr 2140. Und bis dahin werden wir wahrscheinlich nicht mehr Bitcoin verwenden. Aber diese maximale Geldmenge, die dort im System, im Konsensus drin ist, die sorgt natürlich dafür, dass wir hier eine sehr starke Stabilität im Wert haben. Und der zweite wichtige Aspekt, und den finde ich persönlich fast noch wichtiger, ist halt der Unterschied zwischen Bargeld und Buchgeld. Und da bietet halt Bitcoin einen wahnsinnigen Vorteil. Und das spielt auch so ein bisschen zurück auf das Goldthema, weil wenn du Gold hast, du kannst es halt sehr schlecht unterteilen, du kannst es halt sehr schlecht transportieren. Es ist schwierig, wirklich als Zahlungsmittel zu verwenden, auch selbst aufzubewahren zu Hause. Du musst den Safe kaufen, du musst dir irgendwie überlegen, wie sichere ich das Gold ab. Es geht mit Bitcoin ein bisschen einfacher, man muss sich natürlich auch Gedanken um die Sicherheit machen, aber es geht ein bisschen einfacher. Aber der Hauptunterschied ist halt zu Fiat-Geld, vor allem halt zu Geld, was auf der Bank liegt, ist im Endeffekt, du hast die volle Kontrolle. Es ist wie Bargeld. Wenn du den privaten Schlüssel zu deinen Bitcoins kontrollierst, dann hast du so etwas wie Bargeld. Und zwar, obwohl es digital ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir sind in einer Gesellschaft, die international miteinander Handel betreibt, die sich gerade selbst digitalisiert. Wir kommen um eine Abschaffung des Bargeldes nicht herum, des physischen Bargeldes. Physisches Bargeld steht im Weg. Das ist meine Meinung. Das ist auch
das Geile. Yeah? Ja. Das Geile, gerade mal zum Thema Bargeld im Vergleich zu Bitcoin, ist ja, dass Staaten und Autoritäten das immer noch begrenzen können, wie viel du mit dir rumtragen darfst, wenn du neue Länder einreist. Bei deinem Bitcoin brauchst du im Grunde nur dein Key im Kopf zu haben, um von überall auf der Welt wieder deine Wallets herstellen zu können oder sie auf der App entsprechend geschützt zu haben oder auf deinem Ledger-Stake und kannst theoretisch Unmengen von Bitcoin durch die ganze Welt tragen und transferieren und nutzen.
Absolut, genau. Also das ist natürlich eine super spannende Eigenschaft, die es sehr einfach macht, auf einmal Bargeld zu digitalisieren und wirkliches digitales Bargeld zu haben. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ja? Weil alles andere, wenn du auf Bargeld verzichtest und auf Banken setzt, was ist dann, was eigentlich passiert? Du hast kein Bargeld mehr, sondern du hast Buchgeld. Und Buchgeld ist ein Problem. Weil Buchgeld ist im Endeffekt nur eine Zahl auf dem Computer bei deiner Bank. Und diese Zahl, die kann einfach reduziert werden. Ja? Warum auch immer. Also wenn ich mir zum Beispiel auch...
Das gab es ja auch schon in der Zypern-Krise oder so, dass dann einfach die Bestände auf 100.000 Euro runtergehauen wurden. Alles, was
zum Beispiel
mehr als 100.000 Euro auf deinem Konto hattest als Ausländer, wurde einfach eine 100.000
rausgehauen. Ja, oder auch zum Beispiel, ich muss sagen, selbst in meinem Bekanntenkreis, wo das Finanzamt einen Fehler gemacht hatte bei einem Bekannten und dort halt eine Steuernachzahlung veranlassen wollte, die aber das Geschäft meines Bekannten halt in den Ruin getrieben hätte und die auch absolut ungerechtfertigt war. So, was ist passiert? Das Finanzamt hat das Konto gesperrt. Ja, es hat das Konto einfach eingefroren. Und du musst dir überlegen, selbst in Deutschland kann es dir passieren, dass du auf dein Geld nicht zugreifen kannst, obwohl du alles Recht dazu hast und obwohl du alles Recht richtig gemacht hast, kann es dir passieren, dass du auf dein Geld keinen Zugriff mehr hast, sobald es Buchgeld ist. Wenn es Bargeld ist, wenn du es zu Hause liegen hast.
Oder auch bei PayPal kann dir das ja ganz oft passieren, dass sie einfach dein Konto einfrieren. Gerade bei uns, wenn wir jetzt Groß-Events machen und es kommen große Mengen an Einnahmen rein, dann sperren die erstmal auf Verdacht komplett dein ganzes Konto und du kommst nicht mehr quasi an dein Revenue ran, den man braucht, um die ganzen Kosten auch zu vorfinanzieren. Und da kommst du dann echt in Probleme, wenn du das nicht querfinanzieren
kannst. Ganz genau. Und da, wenn man dann überlegt, okay, eigentlich brauchen wir dann Bargeld. So, aber Bargeld steht uns in unserer digitalen Gesellschaft irgendwie im Weg. Es ist veraltet. Du kannst es nicht programmieren. Du kannst es nicht quer durch die ganze Welt schicken. Es ist halt schwierig. Und jetzt haben wir halt quasi mit Bitcoin eine spannende Lösung, nämlich wir haben auf einmal digitales Bargeld. Es ist digital, aber es hat alle Eigenschaften vom Bargeld. Es hat sogar noch viel, viel bessere Eigenschaften vom Bargeld, weil es halt sogar eher noch mehr Eigenschaften von Gold als von Fiat-Geld hat. Aber das heißt, im Endeffekt hast du mit Bitcoin so eine Mischung aus Bargeld und halt Gold. Und das digitalisiert. Und das ist halt, also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist halt geil, ja. Das ist einfach, und wenn man auch mal so ein bisschen sich so den Gesamtaspekt anschaut und unsere komplette Wirtschaft anschaut, dann führt eigentlich gar kein Weg daran vorbei, dass wir entweder in einer totalitären Welt leben, in der halt kein Bargeld mehr vorhanden ist, weil halt entsprechend alles über Buchgeld funktioniert. Ja? Oder wir schaffen es halt wirklich, eine freie Welt zu schaffen, in der halt Bargeld digitalisiert wird und wir digitales Bargeld haben. Und das ist quasi das Ziel von Bitcoin.
Ja, das ist richtig smart. Hast du noch ein paar Real-Life-Beispiele für Smart Contracts von Ethereum? der anderen Live-Währung.
Ein paar Real-Life-Beispiele, okay.
Da gibt es ja immer mehr. Du hast ja gerade gesagt, gerade in den letzten Monaten haben viele Entwickler daran gearbeitet.
Ja, also ich meine, bei Ethereum, ich glaube, das spannendste Konzept ist immer, und ich meine, es gibt viele Real-Life-Beispiele. Die Frage ist natürlich immer, wie erfolgreich sind die bisher? Und der Erfolg, der lässt immer noch so ein bisschen zu wünschen übrig, hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass halt einfach die Technologie sehr schwer zu bedienen ist für einen Nutzer aktuell. Ne? Also diese, auch Bitcoin, diese ganzen...
Aber erstmal hilft es ja, sich vorstellen zu können, was man damit alles macht.
Genau, also im Endeffekt, so der beste Use-Case für Ethereum sind Marktplätze. Marktplätze sind immer dann vorhanden, wenn du zwei Parteien zusammenbringen möchtest und du brauchst eigentlich immer, wenn du zwei Parteien über Marktplätze zusammenbringen möchtest, brauchst du eine Art Vermittler, der halt dafür sorgt, eine Art Broker, der dafür sorgt, dass halt die Parteien sich nicht gegenseitig betrügen. Was wir im Endeffekt mit Ethereum schaffen, ist eine Art Plattform, wo wir wirklich Marktplätze aufbauen können, wie man das quasi früher vom Markt auf dem Dorfplatz kennt. Ja, du hast halt auf einmal den Dorfplatz digitalisiert sozusagen mit Ethereum. Der gehört keinem mehr, sondern er gehört allen zusammen. Auch hier wieder so dieser Unterschied zwischen, wenn man sagt, okay, der Dorfplatz ist das Bargeld und unsere modernen Marktplätze wie Facebook, Uber, Airbnb und so weiter sind quasi das Buchgeld. Auf einmal gehen wir hin und quasi schaffen jetzt eine Möglichkeit, dass wir diese Buchgeld-Marktplätze, diese digitalen Marktplätze, die von einer zentralen Instanz kontrolliert werden, halt wieder zu dezentralisieren. Und quasi an alle Beteiligten, an alle, die dort ihren Marktstand aufbauen auf diesem Marktplatz, denen gehört dieser Marktplatz zusammen sozusagen. Und das sind eigentlich so die besten, also um das mal so visuell darzustellen, die besten Beispiele für Ethereum, also beziehungsweise die besten Anwendungsfälle für Ethereum. Und konkrete Beispiele gibt es da jetzt natürlich viele, aber ich würde sagen, also diese ganzen Produkte, die befinden sich immer noch alle in der Inkubator, also noch früher als in der Inkubatorphase. Ne? Also da gibt's noch keine wirklichen Anwendungen, wo ich sagen würde, hey, das hat wirklich einen Impact auf, wie du schon sagst, Real Life aktuell. Also eines der spannendsten Projekte in dem Zusammenhang finde ich persönlich jetzt zum Beispiel District 0x ist eine Plattform, die es ermöglicht, Marktplätze zu schaffen über ein bereits existierendes Framework, also quasi ein Framework für Marktplätze, um darauf Marktplätze, dezentrale Marktplätze aufzusetzen. Und das ist quasi, dass das Framework selbst gehört dann wiederum allen, die einen Marktplatz auf diesem Framework aufsetzen. Und die Marktplätze wiederum gehören allen, die dort einen Stand auf diesem Marktplatz aufsetzen, ganz grob zusammengefasst. Aber auch da sind wir immer noch in der absoluten Anfangsphase. Und da vielleicht auch so meine Meinung zu dem ganzen ICO-Hype, also 95% von dem, was da gerade passiert, ist Bullshit, ja, das richtig, heißt genau. Los. Und auch wenn man sich die White Paper durchliest, was ich ja auch professionell mache, ja. Also ich selbst berate auch zwei ICOs, nee, es ist schon okay, also es ist auch irgendwie so entertaining. Teilweise setze ich mich wirklich mit einer Tüte Popcorn vor so ein White Paper vor und lass mich wirklich unterhalten, was die da für ein Bullshit zusammengeschrieben haben.
Da wollte ich gerade sagen, das ist so ein bisschen Bullshit-Bingo, da bräuchte man eigentlich nur so ein ICO White Paper Generator, der kommt bestimmt irgendwann und dann wird so randommäßig einfach... Ja. Die ganze Bullshit.
Gibt's sogar Vokabeln. Schon.
Ja?
Cool. Gibt's sogar schon. Das Geile ist, du kannst dir auf Fiverr mittlerweile für 5 Euro einen kompletten ICO zusammenstellen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und das ist halt hart, ne? Also mit Webseite zusammen, ne?
Ja. Also schon, da sieht man dann auch, da sieht man dann auch wieder so die besonderen Challenges von Dezentralisierung, ne? Ohne Regeln, ohne Rules, alles ist frei und dann ist der Mensch vielleicht mal wieder einmal mehr gefragt, doch mit gesundem Menschenverstand an Sachen ranzugehen. Viele haben es ja, glaube ich, aufgrund der letzten Jahrzehnte dann und der Autoritäten auch verlernt. Und von daher, glaube ich, kann Krypto auch helfen, mal wieder so ein bisschen die Awareness zu schärfen.
Absolut, also muss auch. Und da bringst du wirklich einen spannenden Aspekt gerade auf, weil Autoritäten, ne? Autoritäten ist für uns in unserem aktuellen Leben ein so wichtiger Aspekt, dass wir halt quasi unsere persönliche Autorität an einen jemand anderen abgegeben haben. Ja, das heißt, wir, jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung nicht selbst treffen, jedes Mal, wenn wir uns auf andere verlassen, dann haben wir selbst weniger Autorität und jemand anderes hat mehr Autorität. Ja, und was Blockchain eigentlich macht, ist halt uns dazu zu erziehen, wieder selbst unsere eigene Autorität zu sein, ja, uns selbst zu zwingen, eigene Entscheidungen zu treffen und vor allem halt sich selbst auch Gedanken über Sicherheit, über Computersicherheit, über Umgang mit Geld, über was Geld eigentlich ist, ja, was Staat eigentlich ist, was eigentlich Gesetze sind, wirklich mal zu beschäftigen und das zu hinterfragen, weil in der Schule bekommen wir sowas nicht beigebracht. Das wird uns als gegeben dargestellt, ja, in der Uni auch. Aber dass das alles menschengemacht ist und dass das vielleicht auch nicht alles Sinn macht, das erzählt uns keiner, ja. Und jetzt kommen wir auf
die meisten Menschen waren ja auch noch nicht mal klüger als du oder ich. Das sind auch einfach nur Menschen. Ob es auch Journalisten sind, die was in die Zeitung schreiben, das ist auch einfach nur ein Mensch und der ist nicht unbedingt klüger als du oder ich.
Ganz genau.
Die Leute haben verlernt, sowas zu hinterfragen.
Absolut richtig, genau. Nee, und ich glaube, wir werden noch viel Zeit brauchen, bis wir da hinkommen. Und wenn wir uns jetzt halt natürlich unser aktuelles Finanzsystem anschauen, das ist sehr stark am Bröckeln, es fällt auseinander. Ich saß jetzt gerade vor 3 Wochen saß ich hier in München im Hart auf so einer Podiumsdiskussion, unter anderem auch mit dem Geschäftsführer und Gründer von Financial.com. Das ist quasi so ein Analysten-Tool-Marktplatz. Für Großinvestoren und was er auch gesagt hat, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten 5 Jahren, dass unser Finanzsystem in den nächsten 5 Jahren zusammenbricht, ist höher, als dass es nicht passiert. Und
sehe ich auch so.
Da haben wir natürlich ein Problem, weil Bitcoin ist einfach noch nicht so weit, halt das Ganze abzufedern. Und ich hoffe halt, dass unser aktuelles System, also ich meine, dass es zusammenbrechen wird, ist klar. Also selbst vor 10 Jahren, als ich in der Uni war, hat mir ein Volkswirtschaftsprofessor schon gesagt. Übrigens auch sehr interessanter Mann, sollte man mal googeln, Dr. Gerald Mann, interessanter Mann, Dr. Gerald Mann, hat ein paar spannende Artikel auch geschrieben und ich muss sagen, seine Vorlesungen waren auch sehr spannend, haben mich sehr inspiriert. Auch wer sich mit dem Thema Geld ein bisschen näher beschäftigen möchte, sollte sich mal, also wirklich der beste Einstieg, um das Finanzsystem zu verstehen, ist halt Fabian gibt mir die Welt plus 5, wobei das Video ein bisschen übertrieben ist und auch sehr in diese, sagen wir mal, verschwörungstheoretische Richtung reingeht, aber die Grundlagen, die dort erklärt werden, die werden dort sehr visuell erklärt und sind im Grundsatz absolut richtig. Deshalb einfach mal googeln nach Fabian gib mir die Welt plus 5, um da so einen Einstieg zu bekommen. Aber wenn das halt passiert, ne, dann müssen wir halt einfach dazu in der Lage sein, halt dezentrale Technologien wie Bitcoin, Ethereum und andere halt zu skalieren, sondern auch soweit sein, dass halt unsere Gesellschaft versteht, was da eigentlich passiert. Das heißt, Aufklärungsarbeit ist momentan eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Ja, jeder, der irgendwie sich damit beschäftigt hat und verstanden hat, was da eigentlich gerade passiert und vor allem auch, wie Bitcoin funktioniert und was die Values von Bitcoin sind, hey, geht da raus, erzählt Leuten darüber, ja, wir stehen hier in einem, unsere Gesellschaft wandelt sich gerade, ja. Und wir können gerade mit beeinflussen, wohin sich diese Gesellschaft wandelt. Entweder wir landen halt in einer Gesellschaft, die absolut totalitär ist, oder wir landen in einer Gesellschaft, die frei ist und die durch Werte fundiert ist, die quasi der einzelnen Person seine Autorität zurückgibt.
Cool, das ist auch ein geiles Schlusswort. Ich glaube, die Leute merken, das ist ein Riesenthema, ein Riesenfeld. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter reden oder gerade du könntest noch Stunden dein Wissen teilen. Zum Glück kommst du nach Berlin auf die DMX in 2 Wochen und gibst einen Workshop dazu. Wer da tiefer eintauchen will, kann dich bestimmt da auf der Konferenz oder auf dem Festival selber auch nochmal ansprechen. Tausend Dank für deine Zeit, lieber Daniel.
Ja, logisch, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und wir verlinken auch alle Links oder Empfehlungen, die du jetzt hast, hier droppen lassen in den Shownotes. Vielleicht kannst du nochmal den Leuten sagen, wer dich erreichen möchte, wie man das am besten macht.
Schreib mir einfach an daniel@bitcoin1.de.
Okay, und das Bitcoin1 ist eher so eine Consulting-Geschichte, hast du mir vorher erzählt, und blockkeeper.io ist das Startup in der Kryptowelt, an dem ihr gerade arbeitet.
Right? Genau, also Bitcoin1 ist momentan noch hauptsächlich für Unternehmen, also dort buchen uns Unternehmen, um halt einen Einstieg entweder für die Mitarbeiter oder für bestimmte Projekte halt in die Blockchain-Welt, in die Bitcoin-Welt zu bekommen. Wir wollen aber das Wissen, was wir dort generiert haben und den Content, den wir dort generiert haben, ich hoffe im Laufe des Jahres noch auch als Online-Kurse zur Verfügung stellen, also sehr günstige Online-Kurse, wir müssen natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen, aber die sollen sehr günstig und erschwinglich sein und genau, Blockkeeper ist im Endeffekt eine Watch-Only-Wallet für Leute, die halt ihren Private Key selbst kontrollieren, also die nicht ihre Bitcoins auf Coinbase oder einem Exchange liegen haben, sondern die sagen, ich habe meine Coins auf einem Ledger.
Was man auf keinen Fall machen sollte.
Also das heißt, auf keinen Fall machen sollte. Ne? Man sollte es vor allem dann nicht machen, wenn man ein gewisses Verständnis dafür hat, wie ein privater Schlüssel funktioniert, wie ein Private Key funktioniert. Sobald ich ein gewisses Grundverständnis dafür habe, sollte ich meine Coins auf keinen Fall auf einer Bitcoin-Bank, wie Coinbase das ist, oder einem Exchange liegen lassen, weil dann habe ich quasi wieder sowas wie Buchgeld. Ne? Das ist halt quasi wirklich dann auch, dann erwandelt sich Bitcoin in Buchgeld, weil du hast nicht die volle Kontrolle wie beim Bargeld darüber, sondern der Anbieter hat die Kontrolle darüber und schreibt das nur auf deinem Konto gut. Wenn du es quasi auf deine Adresse überträgst, wo du die Kontrolle über den Private Key hast, dann ist Bitcoin und Co. wie Bargeld. Und dann kannst du halt hingehen, okay, wie überwache ich denn jetzt eigentlich meine Bargeldbestände? Und der Gedanke ist halt mit Blockkeeper eine Blockchain-übergreifende Lösung zu haben, um Bargeldbestände auf eine sehr secure und private Art und Weise zu überwachen. Also unser Core-Feature ist im Endeffekt Security und Privacy, weil wir wissen überhaupt nichts über unsere Kunden. Wir können auch gar nichts über unsere Kunden einsehen. Und der Einzige, der halt die Informationen einsehen kann, ist der Nutzer selbst. Und wenn er seinen Krypto-Key verliert, dann verliert er auch die ganzen Informationen. Ich meine nicht sein Geld, sondern zum Glück nur die Informationen, die er dort angesammelt hat. Aber Privatsphäre ist bei uns quasi so der Key, wenn man ganz grob sagt.
Okay, und ihr habt quasi so ein Layer über die Public Blockchain gebaut, um da nochmal zusätzliche Informationen für sich selber abspeichern zu können, was die jeweiligen Transaktionen in der Blockchain.
Richtig, genau. Also so eine Art Buchhaltungssystem oder sagen wir mal eine Dokumentation für den Kontext von Transaktionen. Dass ich auch weiß, was habe ich denn eigentlich wann, wie, wo gemacht. Und zwar ohne, dass diese Information jemals irgendwie in die Öffentlichkeit herausgetragen wird.
Okay, wie hast du deine Bitcoins gestored?
Also ich nutze eine Kombination aus Hardware und Multisig-Wallets. Also es kommt drauf an, ne? Also ich meine, Unternehmensbestände läuft über Multisig-Wallets und teilweise über Hardware-Wallets, zumindest über das, wo ich schnell drauf zugreifen muss. Und ich habe Ledger und Treasure. Also ich nutze beides in Kombination. Also ich habe mittlerweile irgendwie 10 Hardware-Wallets hier. Ich muss mir auch mal langsam muss ich mir tatsächlich sogar noch mal überlegen, wie ich eigentlich meine ganzen Seeds sinnvoll verwalte, weil mir die...
Das wäre schon wieder das
genau, das ist, da ist also, wenn da muss echt noch dringend dran gearbeitet werden, wie verwahrst du Seeds sinnvoll, weil irgendwann hast du nicht nur einen Seed, sondern auch noch mehrere Seeds für unterschiedliche Zwecke und unterschiedliche Wallets. Und dann wird es irgendwann komplex, weil du musst dir natürlich überlegen, die müssen an einem Platz abgelegt werden, der halt sicher ist, wo keiner mehr zugreifen kann. Du sicherst die plötzlich zwar noch mit einem Passwort ab, was du nirgendwo aufschreibst und sehr einfach, was für dich persönlich sehr einfach ist, aber kannst du zusätzlich nochmal absichern. Ja. Aber
die Frage ist ja, wo fängst du an und wo hörst du auf? Ne? Ich habe die Seeds dann auch nochmal quasi mit einem eigenen System verschlüsselt, wo dann nur, wenn jemand dieses System kennt, also quasi ich oder irgendwelche Eingeweihten aus diesen verschiedenen Komponenten dann wieder diesen Seed zusammenbasteln können. Und diese Komponenten liegen dann auf der ganzen Welt gerade verteilt bei Freunden, Familie.
Okay, das ist ein super Mechanismus, aber ich würde trotzdem empfehlen, immer auf Standardvorgaben zu setzen, die durch die Industrie vorgegeben werden, weil wenn du dir anfängst, deine eigenen Mechanismen zusammenzubauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld verlierst, deutlich höher, als wenn du auf etablierte Mechanismen der Industrie zurückgreifst. Und diese Mechanismen sind halt schon eigentlich ganz gut fortgeschritten und sehr stark erprobt. Also diese Prozesse würde ich einhalten. Da kann ich auch sehr empfehlen, Andreas Antonopoulos, den kennt wahrscheinlich der ein oder andere, wenn er sich mit Bitcoin beschäftigt, der ist bei einem Unternehmen involviert, das nennt sich Third Party Key oder so ähnlich, die beschäftigen sich halt mit Nachlasssituationen von Kryptowährungen. Und die haben auch sehr viel Content darüber rausgehauen, wie ich halt meine Seeds nach Industriestandards so sinnvoll absichern kann, dass ich absolut sicher bin, nicht nur in Hinsicht, dass sie nicht geklaut werden können, sondern auch in der Hinsicht, dass ich selbst nicht mehr vergesse, was ich da eigentlich gemacht habe. Weil die Gefahr ist natürlich, wenn du dich nicht an den Industriestandard hältst, so nach 3 Jahren denkst du dir so, oh scheiße, ich habe meine Wallet verloren, jetzt muss ich irgendwie die Private Keys wiederherstellen und du erinnerst dich nicht mehr daran, wie du dir das damals überlegt hast, wie das funktionieren soll. Ne?
Ja gut, so komplex ist das Thema jetzt auch nicht.
Da muss man schon aufpassen, ja.
Aber klar, hast du recht. Ja, deshalb wollte ich ja auch ein paar Leute dann einweihen, dass sie im Fall der Fälle dann wissen, wie sie es wieder quasi wiederherstellen können. Gerade bei so Themen wie Nachlass oder so, ne? Dass wir nicht wissen, wie viele Bitcoins da verloren gehen oder
genau,
verloren
absolut gegangen richtig, sind.
Ja, man sieht, auf jeden Fall ein Riesenfeld, spannendes Thema. Danke, mein lieber Daniel, für deine Zeit und ich freue mich auf dich in Berlin.
Ja, ich mich auch. Super. Sehr cool. Bis dann, Markus.
Bis dann. Peace and out.
Yo, Leute, was geht? Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Takeaways aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Community auf Facebook. Die DNX-Community ist für alle Podcast-Hörer, angehende digitalen Nomaden und andere Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von null auf mittlerweile über Zehntausenden von Mitgliedern gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Komm jetzt schnell in die kostenlose DNX-Community unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten zum nächsten DNX-Festival in Berlin über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Ich habe das jetzt nicht nur 10-mal erlebt, 20-mal oder 100-mal. Schon mehrere tausende Menschen haben ihr Leben geändert, nachdem sie auf einem von den DNX-Events gewesen sind. Sei es bei den DNX-Festivals, auf den DNX-Camps, den Premium-Programmen auf der DNX-Academy, durch den DNX-Podcast oder durch die DNX-Community auf Facebook. Die Menschen sind durch die DNX-Bewegung so inspiriert und motiviert, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten und die Welt bereisen zu können. Ich sehe es jeden Tag in unserer DNX-Community, wie Menschen sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, die ersten Einnahmen zu generieren und rausgegangen sind on the road. Und jetzt treffe ich tausende von DNXis in den digitalen Nomaden-Hotspots auf der ganzen Welt. In Thailand, auf Bali, in Lissabon. In den Nomad-Hotspots dieser Welt triffst du die Menschen, die vorher auf einem DNX-Event gewesen sind und dann auf die spannende Reise gegangen sind, um aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben auszubrechen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich auf dem DNX-Festival in Berlin sehen und das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an den DNX-Events ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX-Newsletter. Wenn du dich für unseren DNX-Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Du bekommst von mir den DNX-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX-Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Programme in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in deinem Leben. Wir holen nur die Top-Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen DNX Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen dir kostenlos diese Experten in die DNX Academy. Check jetzt gleich die kostenlosen DNX-Online-Programme unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen, englischsprachigen DNX-Festival im Spätsommer in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und momentan einer der heißesten digitalen Nomaden-Hotspots. Für das DNX-Event in Lissabon kommen die Teilnehmer, Speaker und Workshop-Experten aus der ganzen Welt. Auf den internationalen DNX-Events hatten wir bisher Teilnehmer aus über 70 verschiedenen Ländern. Die DNXs fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf der Mainstage und nur die renommiertesten Workshop-Experten am Start. Dazu haben wir natürlich auch Pre-Events, Meetups, Masterminds und eine fette DNX-Party am Start. Die Digital Nomads übernehmen an den DNX-Tagen die komplette Stadt Lissabon. Das fette DNX-Festival in Lissabon ist echt das internationale DNX-Highlight des Jahres. Alle Infos zum Eventprogramm in Lissabon, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.com. Wir haben auch hier wieder vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Next. Wir haben jetzt auch den englischsprachigen DNX-Podcast mit Silvia Christmann am Start. Silvia ist Native English Speaker und unser DNX-Podcast-Host. Sie hat ihre Homebase in New York und lebt seit vielen Jahren digital nomadisch. Check jetzt direkt den englischsprachigen DNX-Podcast mit richtig spannenden Folgen unter www.dnxpodcast.com. Und wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung abgibst, nimmst du automatisch am Gewinnspiel für ein DNX-Ticket für Berlin oder Lissabon teil. Last but not least, der DNX-Rucksack. Der DNX Digital Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit der DNX-Community entwickelt und wir haben über 1000 Einsendungen mit Feedback zu den ersten Prototypen bekommen und unser ganzes Know-how in diesen Rucksack gesteckt. Und nach über 1,5 Jahren Entwicklungszeit bin ich mega, mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxrucksack.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst, dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und mir eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Geh jetzt auf www.dnxpodcast.de/iTunes, dann wirst du direkt zum DNX Podcast auf iTunes weitergeleitet. Du kannst aber auch in deinem iPhone Podcast App gehen, unten rechts auf die Lupe klicken und nach DNX Podcast suchen. Dann kommst du auch zu den Bewertungen. Schreib mir bitte 1 oder 2 Sätze als Feedback zur Show und vielen, 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 vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung. Jeder oder jede, die eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch auch wieder am Gewinnspiel für DNX-Tickets in Berlin oder Lissabon zu unserem DNX-Festival teil. Deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.